Die Bevölkerung soll gewonnen werden und mobilisiert werden für diese Anfeindung, die die EU-Staaten aus den skizzierten Gründen auf den Weg gebracht haben. Man erfährt über diesen Putin, der Kerl ist ein internationaler Verbrecher, der gegen das Völkerrecht verstößt, der ist ein Egomane, der von Großmachtfantasien getrieben wird, ein Despot im Inneren, Hauptberuf Unterdrückung, ein Feind unserer Freiheit mit einem Wort. Und Putin-Versteher ist in der Journalie in Deutschland das neue Schimpfwort des Jahres geworden. Das wird mir heute Abend sicher auch zuteil, obwohl ich in der Einleitung bereits alles Nötige dazu gesagt habe. Putin-Versteher kann hierzulande keiner leiden. Schauen wir uns mal dieses Feindbild an. Was taugt es denn eigentlich? Was leisten denn Vorwürfe dieser Art? Um sich der Sache mal so zu nähern. Warum tritt denn nicht die Führung der EU oder die Frau Merkel an und sagt, hört zu, liebe Leute im Land, unser Ziel ist es, die Ukraine für den westlichen Einfluss zu gewinnen. Das ist ein geostrategisch wichtiger Posten, um Russland einzudämmen. So bauen wir unsere Macht in der Welt aus, als Wirtschaftsblock und als politischer Machtblock. So tritt keiner an. Die sagen dem Volk nicht, das sind die Zwecke unserer Politik, seid ihr dafür oder dagegen. Die Wahrheit des staatlichen Zwecks taugt gar nicht so einfach für die Mobilisierung von Massen. Das würde nämlich mehr Fragen aufwerfen als beantworten. Man würde vielleicht fragen, wieso müssen wir uns in die Ukraine ausdehnen? Es gibt ja hier schon genug Arbeitslose. Wozu ist denn ausgerechnet die Ausdehnung und Mehrung von EU-Macht gut? Wenn schon hierzulande bei der EU-Wahl alle Bürger, zumal die aus Bayern, meckern, die haben ja viel zu viel Macht in Brüssel. Es würde für den Bürger viele Fragen aufwerfen. Also die wahren Staatszwecke taugen nicht als Massenmobilisierung. Und dafür gibt es einen Grund. Ein imperialistischer Wirtschafts- und Machtapparat, der operiert so weit jenseits privater Interessen, räumlich wie logisch, dass das für den einzelnen Privaten unerreichbar ist, um dem einen Inhalt zu geben, der die Vorstellung anregt. Schichtarbeiter unterhalten keine Bohrinseln im Persischen Golf. Die Frau, die bei Müller verkauft, die hat keine Kraftwerke oder Pipelines, die bis zum Kaspischen Meer gehen. Diese beiden Figuren, die unterhalten auch keine Militärstützpunkte in Afghanistan, Mali oder jetzt in der Ukraine. Die wissen manchmal nicht einmal, was gerade mit den Tscherkessen los ist und warum sich Deutschland und die EU auch um Südossetien bemühen muss, ein Land, dessen Name man noch nie gehört hat. Dieser besagte Schichtarbeiter und diese Frau da, diese Verkäuferin, was kümmert die, die Krim, die haben nicht mal Freunde oder Verwandte in Odessa. Ihr Staat aber wirkt wirtschaftlich und politisch weit über seine Grenzen hinaus. Der unterhält mit seinen Kapitalisten die besagten Bohrinseln im Persischen Golf und die Pipelines im Kaspischen Meer. Und die Militärstützpunkte. Und er unterhält einen riesigen Gewaltapparat, um Gegenwehr von solchen Staaten und Fraktionen, die sich geschädigt sehen dadurch, zurückzuweisen. Da schwimmen Kriegsschiffe im Schwarzen Meer oder am Horn von Afrika oder in der Straße von Hormus. Bei all dem, was der Staat da so grenzüberschreitend und global unternimmt, kommt der Bürger durchaus immer vor. Aber immer in der Rolle des Opfers. Der schafft den Reichtum, von dem er nichts hat, mit dem das Kapital auf dem Globus wirken kann und seine Bohrinseln und Trassen baut. der finanziert mit seinem Einkommen und den Steuern einen staatlichen Gewaltapparat, der dafür nötig ist, das zu schützen und gegen Gegenwehr abzusichern. Und der Bürger ist ein zweites Mal in der Rolle des Opfers gefragt. Dann nämlich, wenn sich wirklich Gegenwehr aufbaut, hat er zur Verteidigung eines Reichtums und eines politischen Einflusses, der seiner gar nicht ist, mit der Waffe zu dienen. Da wird er Soldat. Da riskiert er im Ernstfall sein Leben und kann seine Haut nur retten dadurch, dass er möglichst viele andere umlegt. So ist das. Und ein Feindbild, das in unseren Tagen so sehr kultiviert wird, das stellt den Zusammenhang zwischen Staat und Bürger geistig her, der materiell gar nicht vorliegt. Da wird gepredigt, es sind höchste Werte, allseits gebilligt, auch von dir, lieber Bürger, die durch einen bösen Feind angegriffen werden und unbedingt verteidigt gehören. Höchste Werte, die auch wir alle billigen, müssen gegen das Böse, das nichts anderes im Schilde führt, als diese Werte zu traktieren, verteidigt werden. Das ist das Bild, das quasi als Blaupause der Konstruktion aller Feindbilder en Detail zugrunde liegt. Drei Beispiele. Putin ist ein internationaler Verbrecher, der das Völkerrecht verletzt, mit Füßen tritt. Wir haben gelernt von westlichen Politikern und von den Artikelschreibern in den Zeitungen, die Krim-Annexion war illegal. Das ist ein Verstoß gegen die territoriale Integrität, wie sie im Völkerrecht drinsteht. Da kann man nicht einfach durch so eine Abstimmung einem Land einen Teil amputieren. Andererseits, dieselben Leute, die das sagen, sind sich ganz gewiss, die von dieser Maidan-Bewegung an die Macht geputschte Regierung gegen eine gewählte Regierung, das war ein Akt legaler Freiheitsbestrebungen, obwohl auch das legal betrachtet ein Bruch der Verfassung ist. Und so merkt man, da wird durch die Brille des Juristen mit zweierlei Maß gemessen. Das, was einem schmeckt, ist legal, das, was einem nicht passt, illegal. Und es gibt sogar Figuren aus der politischen Kaste hier bei uns in Deutschland, die das auch so aussprechen, weil die, aus Gründen, die ich jetzt nicht erläutern mag, im Unreinen sind mit der Ukraine-Politik der EU. Die hätten das anders gemacht. Schröder, Altkanzler Schröder sagt zum Beispiel, er hält es für total ungerecht, dem Putin und Russland vorzuwerfen, er hätte mit seinem Krim-Votum, mit der Annexion, erst mit der Abstimmung, dann der Annexion, Völkerrecht gebrochen. Und zwar deswegen weist er das als Heuchelei zurück, weil der Westen genau nach demselben Drehbuch im Kosovo-Verfahren ist. Stimmt auch. Da haben sie Serbien amputieren wollen um ein Stück Land und Volk. Haben die Kosovaren benutzt für eine Abstimmung. Die haben Hallo gerufen, natürlich Unabhängigkeit. Und schon wurde das Land in zwei Teile zerlegt, obwohl auch das ein Verstoß gegen die territoriale Integrität ist, die im Völkerrecht steht. Das erzählt jetzt Schröder. Und fängt sich von der Merkel den Konter ein, das mag ja so sein, dass das damals so war. Aber der Verstoß heute, den Russland da begeht mit der Krim-Annexion, das bleibt einer. Und was ich jetzt an diesem Streitgespräch dieser beiden politischen Alpha-Tiere bemerkenswert finde, ist das. Diese Figuren kennen den Unterschied, von dem ich rede, zwischen der Begründung einer Feindschaft und dem Grund der Feindschaft. Was stört den Westen? Die Verletzung des Völkerrechts durch Putin oder dass er die Krim annektiert hat? Dass er die Krim annektiert hat, das ist das bleibende Ärgernis. Die Feindschaft gegen Russland, die da vorgetragen wird, die wird nicht wegen des verletzten Völkerrechts, sondern im Namen des verletzten Völkerrechts vorgetragen. Und deswegen ist es konsequent, dass der Westen dort, wo dieses Völkerrecht seinen Interessen im Weg stand, es einfach ignoriert und umgangen hat, eben im Kosovo. Und das merkt man daran. Die Begründung des Krieges, Rechtsverletzung, ist überhaupt nicht dasselbe wie der Grund des Krieges. Ist also ein Versuch, etwas als singuläres Verbrechen des Putin darzustellen, Völkerrechtsbruch, was in der diplomatischen Welt der Staatenkonkurrenz verbreitete Technik und Praxis ist. Zweites Feindbild. Putin, ein Egomane mit Großmachtfantasien. Der Mann hat Wahnvorstellungen und will zurück zum Zarenreich. Er will zurück zur alten Grandezza der Sowjetunion. Und man weiß, aha, aus diesem Wahngebilde, aus dieser Großmachtfantasie, bezieht diese Figur die kriminelle Energie, die ihn dazu antreibt, dauernd gegen das Völkerrecht zu verstoßen. Was halten wir von diesem Vorwurf? Ein Egomane mit Großmachtfantasie. Ist jemand, der so argumentiert, ein Feind von Staaten, die Großmacht sind oder werden wollen? Nee. Die, die sowas gegen Putin sagen, der hat Großmachtfantasien, die können prächtig leben mit der Groß-, ja Supermacht USA. Die schätzen die, selbst nach dem NSA-Skandal und den Abhörpraktiken. Unser Bundespräsident Gauck hat in der berühmten Ansprache zur Jahreswende angemahnt, Deutschland muss endlich mehr Verantwortung in der Welt übernehmen. Das Leiden ist ja schon uralt in Deutschland. Seit Helmut Schmidt hat man erfahren, Deutschland ist zwar ökonomischer Riese, aber politischer Zwerg und jeder hört, das muss geändert werden. Die müssen auch politischer Riese werden. Ja, genau das sagt Gauck. Deutschland muss mehr Verantwortung in der Welt übernehmen. Sich auf den Weg machen, eine große Macht zu werden. Also, die, die so reden, Putin ist von Großmachtfantasien gezeichnet. Die haben überhaupt nichts gegen einen Staat, der Großmacht ist. Die scheiden zwischen gebilligter und nicht gebilligter Großmacht. Ja, das freilich hört man. Putin, der gehört in die Abteilung nicht gebilligter. Gebilligte hat man dagegen gern. Und das kleidet auch der Gauck in diesen Titel, dass er sagt, ja, Deutschland muss mehr Macht entfalten, gleich mehr Verantwortung übernehmen. Man hört sofort raus, das zweite klingt besser, das erste klingt scheiße. Der sagt, Deutschland muss mehr Verantwortung übernehmen. Was ist eigentlich der Reiz daran, es so auszudrücken? Ja, einer Macht zu bescheinigen, dass sie Verantwortung wahrnimmt, kennzeichnet sie als ein Subjekt, das gegenüber etwas Höherem verantwortlich ist. Kennzeichnet den nationalen Egoismus, der Macht ausbaut, als Dienst an einem höheren Prinzip, das im Grunde nur einer Pflicht nachkommt, wenn es sein Interesse ausbaut. Und wie ist es? Das ist die beschönigende Formel, die in Deutschland jetzt gilt für den Ausbau deutscher Macht. Verantwortung wahrnehmen. Quasi einen Dienst am ganzen Rest der Völkerfamilie absolvieren. Hat sich denn die Völkerfamilie darüber gefreut? Die Griechen haben nicht nur darunter gelitten, sondern sind auch daraufhin auf die Barrikaden gegangen, wenn Deutschland seine Verantwortung so wahrnimmt, dass sie ihnen ihre Sparhaushalte und die Verarmung des Volkes aufnötigen. Gauck war vor ganz wenigen Tagen in der Türkei, um Deutschlands Verantwortung wahrzunehmen und hat Erdogan gesagt, dass er eigentlich ein korrupter Politiker ist, der sich den Verfahren stellen muss, die er hintertreibt. Waren die erfreut über deutsche Verantwortung? Nein, Erdogan hat getobt und gesagt, dieser Pastor soll wieder nach Hause fahren. Und dennoch, so abschätzig die Abfuhr gemeint war, die Erdogan diesem Gauck erteilt hat. Deutschland macht sich mit dieser Pose nicht lächerlich, dass der Machtanspruch, den es erhebt, zelebriert wird als Wahrnehmen von mehr Verantwortung. Warum denn nicht? Warum wird das nicht lächerlich, obwohl es viele Staaten auf der Welt gar nicht leiden können? Das wird nicht lächerlich, weil hinter dieser Pose wirkliche Macht steht. Deutschland ist ökonomisch eine dicke Nummer und politisch auch an der Seite der USA. Denkt umgekehrt, wie es klingen würde, wenn Portugal oder Bangladesch sich aufbauen würden und sagen täten, wir müssen mal beim Erdogan vorbeischauen oder beim Putin und mal unserer Verantwortung gerecht werden. Die Welt würde sich totlachen, aber nur aus diesem Grund. Nicht, weil der Anspruch so gemein ist, in die Geschicke der anderen reinzuregieren oder reinzufuhrwerken, sondern weil er nicht gedeckt ist durch die Machtmittel, die diese Staaten haben. Und das ist schon der ganze Witz an der Putin-Verurteilung. Zu sagen, dieser Mann ist von einer Großmachtfantasie getrieben. Ja, das enthält zwei Momente. Das eine ist, dass man dem die beschönigende Etikettierung nicht zubilligt. Er würde Verantwortung wahrnehmen, also einen Dienst gegenüber hohen Werten erbringen, wie wir das schätzen. Das ist klar. Aber dass man dem Typen auch keinen Respekt schuldig ist, das drückt man mit dem Suffix Fantasie aus. Großmachtfantasie. Man sagt nämlich damit, der Machtwille, den der Mann an den Tag legt, ist nicht wirklich durch die Machtmittel gedeckt, die er hat. Das ist bloß in seiner Fantasie der Fall. Und daran merkt man, der Respekt, den die Staaten in ihrer Konkurrenz untereinander voneinander verlangen und einander zollen, hat seinen letzten Rückhalt nicht in der Güte der Werke, die diese Staaten verrichten, sondern in der Gewalt, die sie aufzubieten haben. Damit wird Putin lächerlich gemacht. Wie Obama sagt, bloß noch eine kleine Regionalmacht. Machtwille durch Machtmittel nicht gedeckt. Drittes Feindbild. Putin im Inneren seines Landes. Ein Despot. Unterdrückung ist ein Tagesgeschäft. Auch hier mal eine Erinnerung an Gängiges aus dem Innenleben einer Demokratie. Neulich lief im Fernsehen diese Aufarbeitung der alten Spiegel-Affäre mit Strauß. Politisches Urgestein mit Machtinstinkt, sagt man über den. Und meint nicht so ein Arschloch, sondern man meint, der hat was drauf. Man sagt über Schröder, ein Bastardkanzler, und meint auch nicht, was für ein Ekel, sondern der hat Führungsstärke, der hat das Zeug, eine Nation zu führen. Bei Putin ist genau dasselbe Machttyp, nicht Lob, sondern Tadel. Was macht denn der, dessen Hauptberuf angeblich Unterdrückung heißt? Was macht der Putin, wenn sein Arbeitstag beginnt? Ich sitze nicht daneben, aber ich lese die Zeitungen und weiß, was da abgeht. Der Mann beschließt oder lässt beschließen in seiner Duma, dass die Steuern erhöht und die Gaspreise subventioniert werden. Der erlässt oder lässt durch die Duma Arbeitsgesetze verabschieden. Der freut sich über manche Demonstrationen, wenn sie für die Krim-Annexion ist. Der verbietet aber auch manche Aktionen, wenn sie von Pussy Riot ist. Das ist gerade wie bei uns. Eine Demonstration am Tag der deutschen Einheit hier, ja, die findet großen Applaus in Berlin. Eine Demonstration von Autonomen an der Roten Flora in Hamburg oder zum 1. Mai, ja, die wird mit erheblichem Polizeiaufwand abgeräumt und findet gar keinen Applaus. Anders gesagt, Gewalt ist überhaupt kein Privileg der putinschen Politik. Gewalt ist wie überall in allen anderen kapitalistischen Staaten Mittel der Politik, aber nicht Zweck. Gewalt ist Mittel der Politik, weil mit ihren Maßnahmen, die sie für ein Volk verbindlich macht, die Politik dafür sorgt, dass das Volk sich nützlich macht, für das wirtschaftliche Wachstum und das Gedeihen des Staatsganzen. Dafür ist Gewalt Mittel. Aber Zweck ist Gewalt nirgendwo. Beim Putin nicht und hier nicht. Das aber meint das Wort Unterdrückung, ist der Beruf dieses Menschen. Damit ist das System Putin eigentlich ziemlich fertig. Man hat nämlich jetzt über den Menschen das Bild ausgemalt bekommen. Im Inneren ist sein Beruf Unterdrückung der Menschen. Nach außen transportiert er eben dasselbe, indem er laufend gegen Völkerrecht verstößt und anderen Gesellschaften und Gemeinschaften dasselbe Unterdrückungsprinzip aufherrschen will. Dann ist doch unser aller Freiheit betroffen. Das soll sich der Bürger denken. Unser aller Freiheit ist durch diesen Despoten berührt, betroffen, bedroht, weil der dieses nach innen karikierte System Unterdrückung als Hauptziel über die Welt erstreckt. Nehmen wir es mal so sachlich, wie es bei dieser Dummheit überhaupt nur möglich ist. Darf man in Regensburg zur Schule gehen? Ja. Darf man in Moskau zur Schule gehen? Ja. Darf man in Regensburg zur Arbeit gehen? Ja, man soll es sogar. Darf man in Moskau zur Arbeit gehen? Ja, man soll es. Darf man in Deutschland wie in Russland sein verdientes Geld ausgeben? Ja, jedenfalls das, was der Staat einem davon übrig gelassen hat. Hier wie dort passiert in beiden kapitalistisch verfassten Nationen haargenau dasselbe. Im Grundsatz. Die Freiheit, die dort existiert, das ist die freie Betätigung des Gelderwerbstrebens der Leute innerhalb der staatlich definierten Bahnen. Geh in die Schule, da gibt es eine Schulpflicht, halt dich an die Gesetze, geh zur Arbeit, zahl deine Steuern. So kommst du zu was und so wächst die Wirtschaft und der Staat wird reicher. Diese rechtlichen Regelungen, die da stattfinden, hüben wie drüben, sind rechtliche Regelungen für die Benutzung der Bürger für ein Wirtschaftswachstum und die Stärkung eines Staates. Und die schätzt ein Bürger, und wo soll er sie auch schätzen? Als Dienst an seiner ganz ureigenen Lebensführung, als hätte er sich die ganz eigenständig herausgesucht und gestaltet. Soll heißen, die Bejahung der staatlich vordefinierten Lebens- und Arbeitsverhältnisse, die werden idealisiert zu einem eigenen, frei entworfenen Lebensentwurf, zu einer Lebensart, die vom Staat bloß behütet wird. Das soll ein Bürger bedroht sehen. Das sein ureigenstes Lebensgefühl und seine ureigenste Lebensart. Das soll ein Bürger bedroht sehen, gerade so, als wollte der Putin mit seinem Panzer einrollen, die Schulen abschaffen, die freie Berufswahl abschaffen, Biergärten und Cafés schließen und eine Wirtschaft aufziehen, in der nur noch politische Gefangene den Kaviar für den Kreml produzieren. Das ist das Bild, das ich karikiere, dessen Kern aber von dieser Machart ist. Und so geistig auf Linie gebracht, soll der Bürger sich unter die Fittiche seines Staates begeben, zum Zwecke des Schutzes, und zwar vor einer Anfeindung, die überhaupt erst durch seinen Staat und durch dessen Interessen auf den Weg gebracht, in die Welt gesetzt worden ist. Und wenn ein solches Feindbild, dort Putin das Böse, hier unsere Lebensart und die Werte das Gute. Wenn ein solches Feindbild wirklich die Massen ergreift, dann sieht es am Ende so aus, als würde die verkehrte Reihenfolge von Feindschaft und Feindbild stimmen. In Wirklichkeit folgt aus einer Feindschaft, aus ökonomischen und politischen Interessen der Nation, die Notwendigkeit, den anderen mit einem Feindbild als das Böse auszumalen. Aus Feindschaft folgt Feindbild. Aber folgt man dem ganzen Argumentationsmuster? Es ist das ausgemalte Böse, das unsere guten Werte bedroht. Dann sieht es wirklich so aus, als wäre aus dem Feindbild die Feindschaft hergekommen. Obwohl das Feindbild bloß die Feindschaft legitimiert, aber nicht begründet. So, das war mir für das erste Mal das Wichtigste zum Thema Feindbild und zu der, ja, ich mache hier mal Schluss.